ich möchte danke dir danken für dein Gebet. Ich möchte auch noch mal bitten für mich, Herr Jesus, bitte gib mir doch einfach jetzt die richtigen Worte auch und schenke du, dass dein Wort ja, in die Herzen fällt und Frucht bringt. Amen. Ich habe der Predigt heute den Titel gegeben, mit Jesus auf dem Wasser gehen. Als Christen stehen wir in einem geistlichen Kampf und ständig in Anfechtungen. Anfechtungen sind vielfältig, zum Beispiel durch äußere Feinde, sogar Anfechtungen in der eigenen Familie, Anfechtungen durch Menschen selbst in der Gemeinde, Anfechtungen durch Gedanken, Anfechtungen durch Verletzungen, Anfechtungen durch Enttäuschungen, Anfechtungen durch Schmerzen, Anfechtungen durch Einsamkeit, Anfechtungen durch körperliche, seelische und menschliche Schwäche. All das ergeht über uns und Gottes Wille ist nicht, dass wir in diesen Anfechtungen zerbrechen, sondern er will uns durch diese Anfechtung hindurch zur Vollendung führen. Oft erfahren wir gerade in Notsituationen die Größe und Macht Gottes. Und im Nachhinein, wenn wir diese Anfechtung überstanden haben, dann ist es manchmal so und vielleicht auch öfters so, dass wir zurückblicken und sagen, wir möchten eigentlich diese Erfahrung nicht mehr missen, weil sie uns Gott ganz neu in seiner Größe und Gegenwart und Nähe und Liebe zu uns gezeigt haben. Ganz wichtig ist, Anfechtungen sind letztendlich Kämpfe auf geistlicher Ebene und sie sind nur durch den Geist und das Wort Gottes zu gewinnen. In Apostelgeschichte 14,22 steht, sagt das Wort Gottes, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Also es scheint uns bestimmt zu sein, durch Bedrängnisse hier auf Erden in das Reich Gottes hineingehen zu müssen. Die Geschichte, als Jesus auf dem See Genezareth ging, kann uns eine Hilfe sein, wenn wir in Anfechtungen stecken. Ich lese die Begebenheit aus Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf einen Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. die in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Ja, das Erste, was mir an dem Text auffiel, ist, das Boot litt Not. Vers 24. Das Boot litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Die Jünger schafften es in dieser Nacht einfach nicht, allein über den See zu kommen, ohne Jesus. Sie hatten vom Abend bis zur vierten Nachtwache, das ist zwischen 3 und 6 Uhr morgens, hatten sie versucht, über den See zu kommen, und es ging einfach nicht. Sie waren immer noch mitten auf dem See. Sie hätten schon seit Stunden auf der anderen Seite sein müssen. Aber es ging einfach nicht. Sie waren im Kampf gegen die tosenden Wellen und den Gegenwind. Es ging einfach nicht weiter. Und sie waren verzweifelt und sahen sich praktisch den Mächten, die auf sie einwirkten, ohnmächtig ausgeliefert. Der Sturm machte praktisch mit ihnen, was er wollte. Kennen wir das nicht vielleicht auch? Kennt ihr das? Könnt ihr euch in diese Situation hineinversetzen, dass ihr Not leidet, dass euch der Wind entgegensteht, dass eure Seele aufgewühlt ist wie ein tosendes Meer und Jesus scheinbar, zumindest fühlbar, ganz weit weg und alle Hilferufe ohne Antwort und der Sturm hört einfach nicht auf? Und wir fragen dann: Jesus, siehst du denn nicht, wie es mir geht? Es macht sich Verzweiflung breit, Hoffnungslosigkeit, Resignation. Doch Jesus weiß genau, wie es den Fischern geht. Während die Fischer stundenlang auf dem Meer, auf dem See sind und verzweifelt gegen den Wind und die Wellen kämpfen, da ist Jesus die ganze Zeit auf einem Berg am See Genezareth im Gebet mit Gott. Vom Abend an bis zur vierten Nachtwache, also so zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Und von dort oben kann er über den ganzen See gucken. Jesus kann die Jünger die ganze Zeit sehen, wie sie kämpfen, wie sie sich abmühen. Das geht aus der Parallelstelle in Markus 6 hervor. Und mit Sicherheit betet Jesus da oben auf dem Berg gerade für sie. Was für ein anschauliches Bild ist das für Anfechtung, habe ich gedacht, für unseren geistlichen Kampf. Wir sind da völlig den Mächten unterworfen, so wie die Jünger in dem Boot. Und das Boot ist für mich ein Bild der menschlichen Ohnmacht, unserer eigenen Ohnmacht. Aber dann schau nicht auf die Wogen und die Winde, sondern geh sie mit deinem geistlichen Auge hinauf auf den Berg, wo Jesus vor seinem Vater ist und betet, für deinen geistlichen Kampf gerade betet. Und dich mit seinen Augen ganz genau sieht und weiß genau, was deine Gedanken sind, was deine Nöte sind. Und er hört dein Schreien und er wird dich sicherlich nicht ohne Hilfe lassen. Aber Jesus, warum kommst du nicht gleich, möchte man an dieser Stelle fragen. Warum lässt du die Jünger so lange warten? Stundenlang sind sie in ihrem Kampf allein. Warum kommst du erst in der vierten Nachtwache? Das fragen auch wir uns so manches Mal. Jesus, warum muss ich so lange kämpfen? Warum muss ich so lange das aushalten? Warum kommst du nicht mit deiner Hilfe und machst mich frei von all dem, was mich so bedrängt und was mich so runterreißt, was mich so beschäftigt? Ja, warum müssen wir oft so lange leiden? Ich denke da an Hiob, der sehr, sehr lange leiden musste, ehe Gott in sein Leben eingriff. Und der so verzweifelt mit Gott am Hadern war, weil er Gott nicht verstand. Aber am Ende konnte er sagen, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und wir kennen das Ende der Geschichte von Hiob. Am Ende hatte Hiob mehr als vor den Plagen. Ich glaube, dass es auch das Ziel Gottes ist, was er mit uns allen verfolgt. Am Ende aller Anfechtung sollen auch wir sagen können, nun hat mein Auge dich gesehen. Aber warum dauert das oft so lang, bis Gott eingreift? Ich weiß es nicht. Gottes Wege sind unergründlich. Aber vielleicht kann ein Grund daran liegen, dass es einfach seine Zeit dauert, bis Jesus uns an den Punkt hat, wo er seine Herrlichkeit an uns offenbaren kann, wo er sich in unserem Leben verherrlichen kann. Oftmals setzt das eine Kapitulation voraus, dass wir davon ablassen, selbst zu kämpfen. Und das dauert oft seine Zeit, bis wir an den Punkt kommen, wo wir unsere eigenen Kämpfe aufgeben. Manchmal müssen wir an den Punkt kommen, wo wir unsere eigenen Ambitionen aufgeben und in Gottes Hände legen, dass er allein entscheiden darf, wie es mit unserem Leben künftig weitergeht. Und das kann ein Prozess sein. Ja, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst, hatte Jesus gebetet. Vielleicht braucht das seine Zeit, bis wir das auch sagen können. Und zwar nicht nur von da oben im Kopf, sondern von unserem Herzen. Ja, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das kann die nicht leichte Herausforderung bedeuten, Menschen so anzunehmen, wie sie sind. Oder Lebensumstände so anzunehmen, wie sie sind. Und zwar im Vertrauen, das kann ich jetzt nicht ändern, aber Gott kann das ändern. Und wenn er es nicht ändert, dann will ich darauf vertrauen, dass er mir die Kraft gibt, die himmlischen Kräfte, dass ich den Weg gehen kann, den ich ihm nachfolgen soll. Denn, und das ist der zweite Punkt, den ich habe, Jesus ist mächtiger als alle Not. Woran können wir das sehen, dass Jesus mächtiger ist als alle Not? Das können wir daran sehen, dass Jesus auf dem Wasser geht. Das verdeutlicht, er steht über allen Mächten des Kosmos und über allen Mächten der Welt. Die Welt liegt praktisch ihm zu Füßen, symbolisiert durch das Meer. Die Welt liegt unter seinen Füßen. Endlich kommt Jesus zu Hilfe und er offenbart seinen Jüngern seine göttliche Macht. Und er macht damit deutlich, dass er selber Gott ist. Denn von Gott heißt es schon im Alten Testament, der den Himmel ausspannt, er allein, und schreitet auf den Wogen des Meeres. Und das sehen wir jetzt gerade, diese Stelle aus Hiob, der den Himmel ausspannt und der schreitet auf den Wogen des Meeres, das sehen wir jetzt gerade, wie Jesus das auf dem See Genezareth macht. Und die Jünger sollen erkennen daran, der Himmel und Erde und Meer gemacht hat, der ist bei ihnen. Und er gebietet auch über diese Mächte. Und ein Wort von ihm genügt und die Winde müssen sich legen und die Wogen müssen sich glätten. In Hiob 38 spricht Jesus, der Herr, selbst zu Hiob. Denn er hat alles gemacht. Das lesen in Johannes 1. Da spricht Jesus, der Herr, selbst zu Hiob. Wer hat das Meer mit Torflügeln verschlossen, als ich ihm eine Grenze zog und sprach, Bis hierher kommst du und nicht weiter. Und hier sollen aufhören der Stolz deiner Wellen. Ja, Jesus ist mächtiger als alle Not und er kann der Not eine Grenze setzen. Bis hierher und nicht weiter. Hier soll aufhören deine Anfechtung. Ja, ich glaube, dass Jesus auch in unserer Not eine Grenze gezogen hat, über die sie nicht hinausgehen darf. Bis hierher und nicht weiter. Und Jesus tröstet seine Jünger mitten in dem Sturm. Er sagt, Vers 27, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Sei guten Mutes, egal in welchen Anfechtungen du jetzt gerade steckst. Lass dir von Jesus sagen, sei guten Mutes, habe Zuversicht. Ich bin es. Im Griechischen steht da nur ich bin. Jesus gebrauchte oft diesen Ausdruck, ich bin. Das ist der Name des Herrn, Yahweh, im Hebräischen. Ich bin, der ich bin, der ewige und unwandelbare Gott. Damit sagt Jesus den Jüngern, ich bin der, der auch schon zu Mose gesagt hat, ich bin, der ich bin. Yahweh, das ist mein Name in Ewigkeit. Damit gibt Jesus seinen Jüngern zu verstehen, sei guten Mutes, der Yahweh, der schon zu Moses Zeiten Israel aus der Bedrängnis in Ägypten herausgeführt hat. Derselbe Yahweh, der ist in eurer Bedrängnis bei euch, mitten auf dem See. Und der sagt euch, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Das ist eine Wahrheit, die auch uns in aller unserer Bedrängnis Mut geben kann. Jesus, der Herr, ist bei uns und sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, ich habe die Macht über die Wogen des Meeres, ich habe die Macht über die Winde, die dir entgegenstehen. Fürchte dich nicht, vertraue nur. Ich bin überzeugt, jede Not, in die Gott uns hineinführt, hat ein Ziel. Es gibt keine Not in unserem Leben, die kein Ziel verfolgt, weil Gott das souveräne Herr über unser Leben ist und über alles, was uns begegnet. Alle Dinge müssen denen, die lieben, zum Besten dienen, heißt es. Und so verfolgt auch jede Not, die Gott in unserem Leben zulässt, ein Ziel. Uns, unser Vertrauen in Jesus herauszufordern und unseren Glauben zu erproben und am Ende, ja, uns sich noch viel mehr zu offenbaren und uns hineinzugestalten in sein Ebenbild. Ja, das ist der dritte Punkt. Der erste Punkt war, das Boot litt Not. Der zweite war, Jesus ist größer als die Not. Und der dritte Punkt ist, Jesus möchte dein Vertrauen. Das ist das Ziel von jeder Not. Als Petrus merkt, dass Jesus kein Gespenst ist, lässt er sich auf einen sehr großen Glaubensschritt ein. Er sagt in Vers 28, Herr, wenn du es bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Das ist ein unheimlich großer Vertrauensschritt. Ich glaube, ich wäre nie auf die Idee gekommen, Jesus in der Situation darum zu bitten. Aber Petrus hat diesen Glauben aufgebracht. Er hat sich gedacht, wenn Jesus mir das befiehlt, dann kann ich das. Wenn Jesus mir befiehlt, auf dem Wasser zu ihm zu kommen, dann kann ich auf dem Wasser gehen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass Petrus hier gesagt hat, Herr, wenn du es befiehlst, wenn du es bist, dann befiehl mir. So hat er gesagt, dann befiehl es mir. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass Petrus zuerst den Befehl von Jesus haben wollte. Denn wenn er ohne Befehl Jesu, ohne Befehl Jesu das gemacht hätte, das hätte nicht geklappt. Also hat er erst einmal darauf gewartet, ob Jesus das auch möchte. Und wenn Jesus das möchte, dann kann er das. Wenn Jesus das nicht möchte, etwas nicht in unserem Leben möchte, dann fehlt uns oftmals auch der Segen dazu und die Kraft dazu. Aber wenn Jesus eine Sache in unserem Leben möchte und das sogar uns befiehlt, dann dürfen wir wissen, dass er uns auch zu all dem die Kraft geben wird. Jakob hat das auch gemacht. Gott hatte ihm die Verheißung gegeben, siehe, ich bin mit dir und will dich behüten überall, wo du hingehst, und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Und auf dieses Wort hin hat Jakob sich für Gott entschieden, hat gesagt, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und ich am Ende in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, wie der Herr mir gerade eben zugesagt hat, dann soll der Herr mein Gott sein. Also auf dieses Wort hin hat Petrus sich entschieden. Und so ist es auch bei uns, und so war es auch bei Petrus, dass er erstmal auf das Wort Gottes wartet, auf den Auftrag, bevor er sich auf den Weg über das Wasser begibt. Und Jesus will tatsächlich, dass er diesen Vertrauensschritt macht. Er sagt, komm, im Vers 29. Und komm, das ist der Ruf Jesu. Jesus ruft ihn. Er beruft ihn, Petrus, in diesen Glaubensschritt hinein. Und an dieser Stelle möchte ich dich fragen, hast du vielleicht auch gerade ein Kommen in deinem Leben? Ein Ruf Jesu zu einem besonderen Glaubensschritt? Hörst du vielleicht auch gerade seine Stimme? Komm. Wenn du seine Stimme da hörst und wenn es Jesus selbst ist, der dich da ruft, dann wage es. Im Glaubensgehorsam kannst du tatsächlich übers Wasser gehen. Der Ruf Jesu kann so verschieden sein. Der Ruf in eine neue Arbeit, der Ruf an einen neuen Platz, der Ruf in einen speziellen Dienst, oder? Und ich denke, das verlieren wir so oft aus dem Auge. Der Ruf, sein Kreuz auf uns zu nehmen, täglich. Das ist auch ein Ruf. Der Ruf, sein Kreuz auf uns zu nehmen und seinem Vorbild nachzufolgen. Das heißt, auch in seine Leiden nachzufolgen. Zum Beispiel der Ruf in eine ungewisse Zukunft, in eine sehr herausfordernde Zeit oder in eine Zukunft, die uns schon jetzt Angst und Sorgen macht. Aber dann hör auf die Stimme Jesu. Komm, sei guten Mutes, ich bin es, fürchte dich nicht. Seite an Seite, du unter meinem Joch, werden wir nebeneinander diesen Weg gehen. Und du sollst erkennen, du wirst alles von mir bekommen, an Kraft, an Liebe, an Freude, an Glauben, was du für diesen Weg brauchst. Und du sollst erkennen, meine Last ist leicht, denn ich werde dich tragen. Sei guten Mutes. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Ja, Petrus wagt es tatsächlich. Er kann auf dem Wasser gehen. Es ist der Glaube, der ihn befähigt, Unmögliches zu tun, wenn er Jesu Ruf nachfolgt. Ja, gehen über Wasser sollte für uns Christen eigentlich ganz normal sein. Nichts Ungewöhnliches. Es sollte eigentlich unser ganz normales Christenleben sein, gehen über Wasser. Denn was ist gehen über Wasser? Gehen über Wasser ist doch nichts anderes als überwinden. das Leben aus der göttlichen Kraft, aus der göttlichen Liebe, aus göttlichem Tun, das ist Gehen über Wasser. Das, was der natürliche Mensch nicht kann, aus Gottes Liebe leben, aus Gottes Kraft leben und aus Gottes Tun heraus tun, das ist übers Wasser gehen. Du bist von Gott zu übernatürlichem Leben berufen, zum Gehen über Wasser. Was bedeutet dieses Bild in Bezug auf Anfechtung mit dem Gehen auf dem Wasser? Wir haben ja über Anfechtung gesprochen und haben gesehen, Anfechtungen sind wie ein Boot in Not. Heftige Winde entstehen, aufwühlende Zeiten. Aber wir haben gesehen, in solchen Zeiten sollen wir Jesus sehen, wie er auf dem Wasser geht. Er ist der Herr über alle Anfechtungen. An seiner Seite kannst auch du über Wasser gehen. Und dann hör seine Stimme, komm, wage es mit Jesus. Verlass im Geiste das Boot und wende dich strikt Jesus zu, ihn immer fest im Blick. Und du wirst sehen, auch du kannst über Wasser gehen. Wie geht es jetzt mit Petrus weiter? Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Solange Petrus fest auf Jesus sah, konnte er überwinden. Konnte er aus den himmlischen Quellen leben. Konnte er ja Übernatürliches tun, was er als natürlicher Mensch nicht kann. Aber sobald er auf seine Situation sah, verlor er das Vertrauen und fing an zu sinken. Als der Gedanke kam, was tue ich hier überhaupt? Das ist ja unmöglich, was ich tue. Das war sein Fehler. Aber dann ist es umso wichtiger, nicht auf das Menschenunmögliche zu sehen, sondern auf Jesus, dem alle Dinge möglich sind. Im Hebräerbrief steht ein schöner Vers, der diese Situation genau trifft. Hebräer 12, Vers 1 bis 2a und 3. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Was ist Hinschauen auf Jesus? Es ist nichts weiter als im Vertrauen auf Jesus und sein Wort in eine ja manchmal unmögliche Situation hineinzugehen. Abwenden von allem, was uns hindert und Vertrauen auf Jesus. Abwenden von allem, was uns hindert und Vertrauen auf Jesus. Bei Petrus war das nicht auf die starken Winde sehen, sondern ganz, ganz schnurstracks nur auf Jesus. Und bei uns ist das nicht auf die Anfechtung schauen, die uns mutlos und verzagt machen, sondern im Glauben auf Jesu Wort überwinden. Das heißt, über Wasser gehen. Jesus erwartet diesen Glauben von uns und auch von Petrus. Er sagt nämlich im Vers 31, sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Kleingläubiger, warum zweifelst du? Das hört sich schon nach Tadel an. Also Jesus sagt nicht, du armer Petrus, du wärst ja fast ertrunken, sondern er sagt, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Vielleicht müssen wir uns auch ein Stück weit ein wenig tadeln lassen von Jesus, weil wir uns von unseren Lebensumständen herunterreißen lassen und mutlos werden und resignieren. Und vielleicht muss Jesus uns auch sagen, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Weißt du nicht, wer dein Herr ist? Jesus erwartet Vertrauen in allen Nöten. Und darum möchte ich an dieser Stelle sagen, wenn du mutlos bist, in welcher Sache auch immer, Jesus erwartet Vertrauen. Er will nicht, dass du auf die Umstände siehst. Er will, dass du auf ihn siehst. Er will, dass du im Glauben über Wasser gehst. Er will, dass du überwindest. Du kannst das, sonst würde es Jesus nicht von dir erwarten. Aber hüte dich, das in eigener Kraft können zu wollen. Wir dürfen Jesus sagen, Jesus, was du da von mir erwartest, das ist absolut menschenunmöglich. Das kann ich nicht. Das geht über meine Kraft, das geht über meine Liebe, das geht nicht, das kann ich nicht, da gehe ich zugrunde dran. Das kann ich nicht schaffen. Aber wenn du es willst, dann sage ich ja zu diesem schweren Weg. Aber du musst das jetzt machen. Ich kann es nicht. Es muss deine Kraft sein, deine Liebe und deine Geduld. Nur dann wird das möglich. Nur dann kann ich über Wasser gehen, sonst sinke ich ein und ertrinke darin. Ja, Jesus hat einerseits die Erwartung, dass wir ihm vertrauen. Andererseits ist er auch barmherzig. Und wenn wir untergehen und es mit unserem Glauben nicht so weit reicht, dass wir auf dem Wasser bleiben, sondern untergehen in den Anfechtungen und in den Sorgen und alles, was uns bedrängt, dann reicht er uns trotzdem die Hand und zieht uns da raus. Das ist sehr schön an dem, was Jesus an Petrus macht. Er steht in Vers 31, sogleich aber streckte Jesus die Hand aus und ergriff ihn. Und danach kommt ein interessanter Vers. Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Wir sehen an Petrus, dass er am Ende doch nicht durchgehalten hat, dass er den Glauben am Ende doch nicht aufgebracht hat, dass er doch eingesunken ist in die Fluten. Aber Jesus hat trotz seines Kleinglaubens zwei Dinge gemacht. Er hat ihn aus den Fluten gerettet und er hat den Wind gestillt. Und daran zeigt sich für mich die Barmherzigkeit Gottes, wie er mit seinen Kindern umgeht. Er führt sie in Glaubensproben hinein, er lehrt sie glauben, aber wenn sie versagen, greift er trotzdem ein, rettet sie aus ihrer Not und stillt den Wind und führt seine Kinder in den innerlichen Frieden hinein. So ist Gott. Ja, zum Abschluss möchte ich sagen, wir haben uns mit Zeiten der Anfechtung und Bedrängnis beschäftigt und haben an der Begebenheit auf dem See gesehen, das Boot litt Not. Auch wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen. Aber Jesus ist mächtiger als die Not. Er kann auf dem Wasser gehen. Und Jesus möchte dein Vertrauen, er möchte, dass du mit ihm auf dem Wasser gehst. Und der letzte Punkt, den ich jetzt nicht mehr ausführe, ist, am Ende sollst du Jesus sehen. Das geht aus dieser Geschichte hervor. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Also am Ende dieser Glaubensprobe hat sich Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart. Und ich bin sicher, dass es auch für uns alle, für all die Glaubensproben, in die Jesus uns hineinführt, immer das Endziel aller Bedrängnisse, aller Glaubensproben. Am Ende werden wir Jesus in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit sehen. Einmal in der Ewigkeit, aber auch hier schon auf Erden sollen wir in allen Bedrängnissen immer wieder Jesu Herrlichkeit sehen. Seine Hilfe mitten in der Hilflosigkeit, seine Macht mitten in unserer Ohnmacht, seine Kraft mitten in unserer totalen Schwäche, seinen Frieden mitten in unseren Turbulenzen, seine Freude mitten in unserer Traurigkeit, seinen Schutz, seinen Trost, seinen Beistand, seine Liebe, seine Treue. Und wir sollen in diesen Bedrängnissen erkennen und bezeugen können, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn, nun hat mein Auge dich gesehen. Ja, alle Bedrängnisse haben ein Ziel, dich und mich in die Ebenbildlichkeit Jesu hineinzugestalten, sodass am Ende Menschen auch an dir und an mir erkennen werden, wahrhaftig, du bist Gottes Kind. Darum lasst uns in den Anfechtungen nicht mutlos werden, sondern durchhalten bis zum Ziel. Ja, unser Lebensboot leidet oft Not, aber Jesus ist größer als alle Bedrängnis. Jesus möchte dein Vertrauen, er wird eingreifen. Am Ende wirst du Jesus sehen. Amen.